Der Kirchenrat begrüßt die Gemeinde und alle Gäste hier und hier in der Kirche und zu Hause an den Geräten mit dem Wochenspruch aus Johannes 12, Vers 32. Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Der Kirchenrat gibt bekannt, Heiner Meppeling hat sich bereit erklärt, das Amt des Jugendältesten zu übernehmen. Die Gemeinde hat ihn in der Wahl bestätigt. Am 4. Juni soll Heiner in sein neues Amt eingeführt werden und Jonas Pfaffering verabschiedet. Heiner ist im Moment noch Mitglied im Finanzausschuss. Wir sind froh, dass Heinrich Walschotte sich bereit erklärt hat, dieses Amt von Heiner zu übernehmen. Vielen Dank an alle. Den heutigen Gottesdienst leitet Pastor in Ruhe Gerd Feldmann aus Hochstede. An der Orgel begleitet uns Lore Wortelen. Die Türkollekte ist für die Hospizhilfe Grafschaft Bentheim bestimmt. Heute Nachmittag laden wir zu einem Gottesdienst zusammen mit den Gehörlosen unter der Leitung von Pastor Fisser aus den Niederlanden ein. Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir zu Kaffee und Tee ein. Am Pfingstsonntag laden wir zum gemeinsamen Gottesdienst Mitabendmahl hier in die Kirche ein. Pastorin Franke wird den Gottesdienst leiten und die Türkollekte ist dann für die äußere Mission bestimmt. Pfingstmontag laden wir bei gutem Wetter zum ökumenischen Open-Air-Gottesdienst an der Mühle ein. Ein Team aus allen Lahrern Kirchengemeinden haben den Gottesdienst vorbereitet. Weitere Hinweise und Mitteilungen bitten wir, dem Mitteilungsblatt zu entnehmen. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Auch ich begrüße alle sehr herzlich zu unserem Gottesdienst am Sonntag ex Audi. Herr, höre meine Stimme. Und wenn wir uns heute Morgen zum Gottesdienst versammeln, dürfen wir gewiss sein, dass Gott uns hört, dass er uns dient, indem er in unserer Mitte ist und wir ihm dienen dürfen, indem wir gemeinsam singen, hören, beten und geben. Psalm 51, Vers 14 ist die Losung für den heutigen Tag, die ich noch in Ergänzung zum Wochenspruch gerne hier mitteilen möchte, weil das auch eine ganz wichtige Bitte für den Gottesdienst ist, den wir jetzt feiern. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Nun wollen wir still werden und unsere Gedanken sammeln und gemeinsam im stillen Gebet vor Gott treten. Unser Anfang und auch unser Ende sei im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals preisgeben wird, nur ein Werk seiner Hände. Amen.
Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und vor Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir wollen nun vom Lied Nummer 136 die Strophen 1 bis 4 singen. Ein kleiner Vorgriff auf das Pfingstfest. Komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Lasst uns beten. Herr, höre, wenn wir zu dir rufen in dieser Stunde, wenn wir unser Leben, so wie es ist, vor dir ausbreiten. Und wenn wir dich wieder einmal bitten dürfen, nimm du uns an und nimm du uns in deine Seelsorge. Herr, wenn wir dir all das sagen, was wir vor Menschen gern verschweigen, dann ist das ein großes Vorrecht, uns so öffnen zu dürfen vor dir, dem lebendigen Gott. Es gab es da nicht alles, auch in der vergangenen Woche, das vor dir nicht recht ist oder über das du dich nicht freuen kannst. Es gab Zweifel und Anklagen gegen dich, weil wir unseren eigenen Weg, den Weg der Welt und viele andere Rätsel des Lebens einfach nicht lösen können und weil wir oft und auch unser Glaube davon überfordert werden. Es gab die Gleichgültigkeit und auch die Hartherzigkeit gegen unsere Mitmenschen. Wir sind immer schnell dabei, andere zu verurteilen und ein Urteil über sie zu sprechen. Wir wissen, dass das nicht richtig und nicht gut ist und dass das auch den Frieden nicht fördert. Na ja, im Grunde gelingt uns kein Tag so, dass wir sagen könnten, er war ganz umfänglich nach deinem Willen. Herr, du kennst uns. Und nun legen wir dir alles in die Hand, was unfertig ist. Mach du etwas Rechtes daraus und führe du uns auf ebener Straße. Führe uns auf einen Weg, der im Aufblick zu dir gegangen wird. Wir vertrauen darauf, dass du uns erhörst in dem Maß, wie du es für uns für richtig erachtest. Herr, erbarme dich. Amen. Auch bei allen falschen Worten, Taten und Gedanken, die in uns sind oder die wir äußern, dürfen wir doch auf den barmherzigen Gott trauen, von dem der Psalmist sagt, der Herr ist barmherzig und gnädig, er ist geduldig mit euch und mir und von unbeschreiblicher Güte. Amen. 412 ist unser, nein, Entschuldigung, jetzt kommt die Weisung zunächst. Entschuldigung.
Ich lese die Weisung aus Matthäus 6, Vers 2 bis 4. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten.
412 ist unser Antwortlied. Wir singen die Strophen 1, 2 und 7.
Thank you.
Vor der Lesung wollen wir um das rechte Hören bitten. Gott, sammle die Gedanken und gib uns deinen Geist, auch im Hören auf die Schrift. Hol uns weg von unseren Sorgen, von denen es genug gibt, und von allem, was uns gefangen hält. Du weißt, was es ist. Bringe uns auf andere Gedanken, auf deine Gedanken. Öffne uns für dein Wort, fülle uns aus mit deinem Geist und vertreibe, was uns in Beschlag nehmen will. Stärke uns durch diesen Gottesdienst zum Glauben und zum Leben in deinem Sinn. Und stärke uns in der Gewissheit, dass wir niemals tiefer fallen können als in deine barmherzigen Hände. Amen.
Die heutige Schriftlesung steht im Psalm 27. Wir lesen den Vers 1 und die Verse 7 bis 14. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen, darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mir nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Amen.
Liebe Gemeinde, wir hören oder wir werden heute über einen Text aus dem Neuen Testament nachdenken, in dem es um Durst geht, in dem es um das Trinken geht. Aus dem Johannesevangelium. Und als Vorbereitung sozusagen auf diesen Text, auf die Auslegung dieses Textes, wollen wir Psalm 42 miteinander singen. Wie der Hirsch bei schwülem Wetter schmachtend nach der Quelle schreit, also schreit zu dir, mein Retter, meine Seele in Druck und Leid. Auch hier geht es um die Frage, ja, wer tränkt uns eigentlich mit Trost und Geborgenheit? Und die Antwort des Psalms ist, das ist Gott alleine. Und um uns jetzt gesanglich dem Predigtext zu nähern, singen wir zunächst aus diesen Reimpsalmen die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Jetzt geht unser Altersdurchschnitt mächtig in die Höhe, glaube ich. Ja, schön, so viele Kinder. Ja, ich sehe das immer mit großer Bewunderung. Wenn man so ein alter landeskirchlicher Pastor ist, dann weiß man, schnell Dinge auch wegbrechen. Als ich nach Georgsdorf kam, 1984, da hatten wir immer so 40 bis 60 Kinder im Kindergottesdienst. Als ich dann ging, waren es noch 3 bis 4. Tja, so ist das. Trotz großer Werbung und toller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist es uns dann nicht gelungen, die Kinder in unsere Obhut zu nehmen. Wir hören aus dem Johannesevangelium, Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Dieser Text ist für den heutigen Sonntag ex audi, so heißt er, Sonntag vor Pfingsten vorgeschlagen. Aber am letzten Tag, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Amen. Wer Durst hat, der komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Jesus ruft diese markanten Worte ja beim oder während des Laubhüttenfestes, das die Juden einmal im Jahr feierten. Ein ganz wichtiges Fest, ein zentrales Fest Israels. Es findet natürlich im und um den Tempel herum statt und die Menschen verstehen Jesu Worte sofort. Es ist auch bemerkenswert, dass er sich die Szene dieses Festes aussucht. Die Menschen, die sich hier am Tempel versammelt haben und dieses Laubhüttenfest, dieses zentrale Fest feiern, die kennen Gott, sonst wären sie nicht da. Sie schätzen Gott. Gott ist ein wichtiger Teil in ihrem Leben. Aber wenn Jesus das hier so ruft, vor allen Menschen, in die gottesdienstliche Gemeinde hinein, dann sagt er, euer Durst bleibt. Da ist immer noch ein Durst in euch, der wird auch an diesem Tage nicht verschwinden. Man muss sich das vorstellen, die Menschen haben sich auf eine lange und beschwerliche Pilgerreise begeben, um Gott zu begegnen. Dennoch schaut Jesus sie an und sagt, eure Seele ist trocken. Geistlich ist da vieles ausgedörrt. Ihr mögt hier beim Fest jubeln, die Hände in die Hände klatschen und alles Mögliche tun, was der religiösen Tradition entspricht. Aber das hat jetzt nicht zur Folge, dass ihr geistlich sozusagen ein fruchtbares Land seid. Das ist kein Automatismus. Am Gottesdienst teilnehmen bedeutet nicht automatisch satt zu sein. Haben mir manchmal Menschen gesagt, ich bin nun zum Gottesdienst gegangen, aber ebenso bedürftig, so leer, so ausgetrocknet, so verzweifelt wieder nach Hause gegangen, wie vorher auch. Jesus erkennt das. Kommt zu mir und trinkt, ist das alternative Angebot, das er hier ausbreitet. Er lädt die Gottesdienstbesucher ein und diese Einladung, das ist im Grunde eine Frechheit, diese Einladung spricht er aus, gerade in dem Moment, in dem das Fest seinen Höhepunkt anstrebt. Am letzten Tag dieses großen jüdischen Festes, das an die Wüstenwanderung erinnert, gibt es ein ganz besonderes Ritual. Bereits am Morgen sind die Priester zur Siloa-Quelle gegangen, eine besondere, eine heilige Quelle für das Volk Israel am Fuße der Stadt Jerusalem. Dort, ganz in der Frühe, haben sie Wasser geschöpft und in einer feierlichen Prozession, also in einem Zug durch die Stadt, wird nun dieses besondere Wasser aus der Siloa-Quelle, die ja auch schon eine Berühmtheit ist, zum Tempel gebracht. Dann sind sie 7-mal um den Altar im Allerheiligsten gegangen und schütteten dann das Wasser an den Sockel des Altars. Was sollte das? Natürlich hat auch dieses Fest seine Wurzeln in der Geschichte des Volkes Israel und auch seine Wurzeln in einer Geschichte, die im Alten Testament steht. Kurze Erinnerung, das Volk Israel ist aus der Gefangenschaft befreit worden und wandert nun durch die Wüste. Und dann lagerten sie in einer sehr, sehr kargen Gegend. Kein Wasser breit und weit. Keine Möglichkeit zu trinken. Und der Durst wird schlimmer. Durst ist furchtbar, immer heftiger. Und wie es dann so oft war während dieser Wanderung, das Volk fängt an zu meckern und zu murren. Die Befreiung ist längst ad acta gelegt, fast vergessen, jedenfalls immer dann, wenn es dann nicht so läuft, wie sich die Leute das vorstellen. Das Volk murrt, es kommt zu Mose und klagt, warum hast du uns eigentlich aus Ägypten befreit, wenn wir jetzt hier in dieser Einöde, in der Wüste sterben müssen? Nicht nur wir, sondern auch unser Vieh. 2. Mose 17 steht es ganz genau. Mose fühlt sich verantwortlich, so wie der Kirchenrat sich auch verantwortlich für die Gemeinde fühlt. Und er fleht Gott um Hilfe. Er sagt, was soll ich tun? Die sind auf 190, die Israeliten, dein Volk, außer Rand und Band. Und Gott weist ihn an, mit einem Stab an einen Felsen zu schlagen, und da kommt jetzt Wasser raus. Frisches, lebendiges Quellwasser. Gott gibt seinem Volk zu trinken. Gott lässt sein Volk nicht in der Wüste umkommen. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen, so hat es Jesaja dann gesagt in seiner prophetischen Sprache. Aber im Grunde ist das genau diese Szene. Und dann, als dieses Ritual vollzogen war, da sangen die Chöre im Tempel und das Laubhüttenfest strebte dem Höhepunkt zu. Die jüdischen Festpilger erinnerten sich nicht nur an den Felsen damals, an den Mose schlug und wo dann auf Geheiß Gottes Wasser heraussprudelte. Das war der Blick in die Vergangenheit. Aber sie dachten jetzt auch an die Zukunft. So wie auch wir ja nicht nur an die Vergangenheit denken, an die Geschichte dieser Gemeinde, an unsere Vorfahren, sondern als Christen ja auch immer im Aufblick zu Gott in eine Zukunft unterwegs sind, von der wir sagen, ja, eines Tages wird Gott alles in allem sein. Und was unsere persönliche Zukunft betrifft, werden wir sagen, eines Tages, wenn ich hier in der letzten Runde gewesen bin und die Augen zumache, dann ist der Augenblick da, in dem ich dann im Frieden Gottes aufgehoben bin für immer. Das ist unsere langfristige Perspektive. Die Israeliten dachten an das heilsschaffende Handeln Gottes. Und Hesekiel hat das dann aufgenommen, auch im Bezug auf dieses Ereignis. Ezekiel hat eine Vision gesehen. Er sah in der Nähe des Altars im Tempel entspringend eine starke Quelle, dessen Wasser quillt aus dem Heiligtum heraus und ein mächtiger Strom belebt die ganze Gegend. In kargem Gebirge werden Bäume wachsen, reifen Früchte und sogar, sagt Ezekiel, das tote Meer wird wieder lebendig. Rückblick und ein Blick in die Zukunft, in Gottes Zukunft, das alles schwingt mit hier beim Fest. Ströme lebendigen Wassers, darum geht es in vielfältigen Bezügen der Bibel auf dieses Fest. Pilger sind gekommen, genau wie wir am Sonntag kommen, um an die Heilstaten Gottes erinnert zu werden. Daran erinnert zu werden, dass auch wir als getaufte Christen, als Menschen, die das Glaubensbekenntnis abgelegt haben, geborgen sind seit dieser Zeit. Und als Menschen, die wissen, dass sie nicht ins Nichts fallen, wenn der Tag da ist. Und auch, dass diese Welt eines Tages alles in allem bei Gott sein wird. Und mitten in diese feierliche, fromme Stimmung, Verwurzelung in der Vergangenheit, Bewahrung in der Zukunft, ruft Jesus jetzt laut in die Menge hinein und spricht: Wer Durst hat, der komme zu mir. Und es trinke, wer an mich glaubt. Erholung, sagt er, für eure Seele. Und zwar jetzt. Jetzt, in diesem Augenblick. Das war nicht nur in irgendeiner grauen Vorzeit und wird nicht erst wieder am Ende der aller Tage sein, sondern jetzt in diesem Augenblick. Hast du Durst? Fragt Jesus pauschal jeden einzelnen Pilger, der da zum Tempel geweiht ist. Fragt er und antwortet dann: Trinke jetzt hier bei mir Ströme lebendigen Wassers. Das heißt, Jesus bezieht, denke mal frecherweise, die ganzen Bezüge auf das Laubhüttenfest auf sich. Exklusiv auf sich. Er ist der Stein, soll das heißen, aus dem das Lebenswasser quillt. Und er ist der, aus dem das Heil der Welt kommt. Er stillt den Durst nach wahrem, unvergänglichem Leben. Das kann kein Ritual tun, keine Gewohnheit, keine Tradition, sondern das kann nur eine lebendige Beziehung zu Jesus sein. So stellt er es hier dar. Ströme lebendigen Wassers. Jesus redet hier natürlich nicht von dieser chemischen Formel H2O. Er spricht vom Heiligen Geist. Von diesem exklusiven Geist, der uns herausreißt aus dem Geist der Welt, der ja undurchsichtig genug ist und mal von hier kommt und mal von da kommt, sondern uns in die Nähe Gottes und in die Geborgenheit Gottes und in den Wirkbereich Gottes katapultiert. Und Jesus hält diese Verbindung aufrecht. Er tröstet uns. Er steht uns bei. Er lässt uns wissen, dass wir nicht nur Nummern sind, sondern Kinder des lebendigen Gottes und es auch bleiben dürfen, wenn wir uns doch ganz anders bewegen und uns wie ungehorsame Kinder und freche Kinder und ablehnende Kinder verhalten. Er gibt uns durch seinen Heiligen Geist Halt und Orientierung. Er lässt uns getrost an Gräbern stehen und warnt uns, wenn wir vielleicht in eine Richtung gehen, von der wir genau wissen, dass Gott sie nicht gutheißen kann. Der Heilige Geist hilft uns, dass unser Leben geordnet bleibt, nicht im Chaos der Welt versinkt, sondern dass wir einen Orientierungspunkt haben, und das ist der lebendige Gott selbst. Von ihm sagen wir, da kommen wir her und zu ihm dürfen wir zurückkehren. Das sind die beiden Pole, die unser Leben ordnen. Er hilft uns, in der richtigen Spur zu bleiben. Also geistlich zu leben, nicht nur materiell, sondern auch geistlich zu leben, um mit den elementaren Fragen des Lebens umzugehen und uns darauf die Antwort nicht von irgendwem, sondern vom lebendigen Gott selbst geben zu lassen. Der Heilige Geist spielt in unserem Leben, und ich bin froh, dass wir auf Pfingsten zugehen und uns das noch wieder einmal sagen lassen dürfen, die gleiche elementare Rolle wie Wasser. Dass Gott uns anhaucht, anruft, uns selbst uns vergewissert, dass er ein Teil unseres Lebens ist und bleibt und sein möchte. Das ist Werk des Heiligen Geistes. Und dann kommt ein wesentlich weiterer Horizont noch dazu, dass eben das nicht nur gültig ist für den Weg auf dieser Erde, sondern dass jetzt auch der Aspekt der Ewigkeit hineinkommt. Das kann dir nur der Heilige Geist sagen, dass du auch am Ende deines Weges nicht aus Gottes Liebe rausfällst, sondern dass du auch am Ende deines Weges von den Händen aufgefangen wirst, die dich geschaffen haben. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Deshalb haben wir auch Wasser als Zeichen bei der Taufe. Wer Durst hat, der komme zu mir, sagt Jesus. Wasser, dieses lebendig machende, dieses Leben schenkende Element, es steht für den ewigen Gott, für den lebendigen Gott. Wenn das Wasser über uns fließt, dann werden wir alle noch einmal an das Heil erinnert, das uns Gott durch Jesus Christus und in Jesus Christus bereitet hat. Und an den Heiligen Geist, der die lebendige Beziehung zu Gott garantiert. Eine starke Beziehung zu Gott, dass ich sagen kann, ich lebe hier vielleicht gehetzt in meinem Beruf, wie auch immer, oder durchs Leben in der Familie, durch die Nachbarschaft. Aber ich lebe doch am Ende des Tages in einer unauslotbaren Geborgenheit, die niemand zerstören kann. Und ich werde wunderbar gehalten, auch durch die Ewigkeitsperspektive, die Gott über meinem kleinen sterblichen Leben aufgerissen hat. Als Christen beten wir um den Heiligen Geist und also um die Bestätigung der großen Zusagen Gottes an jedem neuen Tag, den er werden lässt. Wir beten um den Heiligen Geist, um den Zutritt zu einer nie versiegenden Quelle für unseren Lebensdurst. Bleibt die Frage, wie geht das eigentlich, Trinken für die Seele? Zunächst einmal, wir müssen den Durst wahrnehmen. Ich kenne viele Menschen, genug Menschen, die sagen, ich habe keinen Durst nach Gott. Ich bin nicht wie der Hirsch bei schwüler Quelle, der nach Gott schreit. Wir müssen den Durst wahrnehmen. Das heißt, wir müssen unser Leben erstmal unter die Lupe nehmen. Wir wissen ja, dass es bei älteren Menschen das Phänomen gibt, dass sie gar keinen Durst haben. Dass sie nicht trinken oder vergessen zu trinken. Die Ärzte sagen, Oma muss mehr trinken. Die nimmt viel zu wenig Flüssigkeit zu sich. Warum? Weil ältere Menschen oft kein Durstgefühl mehr haben. Das weiß jeder, der in einem Pflegeheim arbeitet oder mit älteren Menschen zusammenlebt. Oder kennt das, wie ich jetzt, schon manchmal von sich selbst, dass ich zu wenig trinke. Dabei besteht die akute Gefahr, auszutrocknen. Dann funktioniert das Gehirn nicht mehr, man fängt an, dummes Zeug zu reden. Und im geistlichen Sinne erlebe ich das immer wieder. Da fehlt das Gefühl für den eigenen Durst nach Gottes Wirken. Ja, nach Gott überhaupt. Ich habe in den letzten 3 Wochen einige meiner ehemaligen Konfirmanden besucht, die aus der Kirche ausgetreten sind, weil mich das unendlich traurig gemacht hat. Mich natürlich auch in ein gewisses Fragen hineingeführt hat, was ist da falsch gelaufen, was habe ich falsch gemacht, was ist da passiert? Und da kamen dann so Antworten wie, ich habe überhaupt keinen Durst nach Gott. Ich dürste nicht das nach der Gemeinschaft unter Gottes Wort. Ich dürste danach, 3-mal im Jahr Urlaub zu machen oder mir ein neues Auto zu kaufen, oder ich dürste danach mit meinen Freunden ordentlich einen drauf zu machen beim Dautrappen. Gucken Sie doch mal, sagte neulich einer, der Yannick, es läuft doch gut in meinem Leben. Das heißt, der Durst nach dem lebendigen Gott, nach der Quelle des Lebens, dieser Durst ist gar nicht mehr da. Die Seele schreit nicht mehr. Die Seele ist zufrieden mit dem, so wie es ist. Auch wir spüren manchmal nicht oder oft nicht, wie unsere Seele vertrocknet. Wie wieder andere Prioritäten wirksam sind. Aber Jesus will doch niemanden berieseln und ihm etwas einreden, das er nicht braucht. Sondern er sieht ja tiefer. Er sieht über allen Glanz und jenseits allen Glitzers doch noch etwas anderes. Und das wird hier überdeutlich. Und es geht nicht um den Durst, noch einmal, den man mit Sprudel, mit Cola oder mit ein paar Bierchen am Pavillon besiegen kann und los wird, sondern es geht um etwas ganz, ganz anderes. So wie ich die Menschen und den Menschen kennengelernt habe, steckt in uns allen, das Heimweh nach einem verlorenen Paradies. Wir spüren sehr deutlich, dass wir in einer vielfach unerlösten Welt leben. Die Leute hören nicht auf, sich Bomben um die Ohren zu hauen. Sie hören nicht auf, irgendetwas zu tun, was anderen Menschen schadet. Sie hören nicht auf, nach Macht zu streben und dabei über Leichen zu gehen. Heimweh nach dem verlorenen Paradies, nach einem Leben, das anders ist und das besser ist, wo es kein Leid mehr gibt, keinen Schmerz, keinen Tod mehr. In uns allen steckt eine ungeheure Sehnsucht nach Befriedigung und nach Glück. Vielfach ist auch in einem saturierten, bis oben hin gesättigten Land großer Lebensdurst zu spüren. Und es gibt ja in unserer Konsumgesellschaft 1000 Möglichkeiten, Sehnsüchte zu unterdrücken oder erst gar nicht aufkommen zu lassen. Jeder von uns weiß für sich am besten, was man schon alles ausprobiert hat, um am Ende des Tages zu sagen, es war ein guter Tag, ein glücklicher Tag. Da muss der Beruf perfekt sein. Er muss zu dem passen, was man selber will. Und es darf nirgendwo irgendwie Abbrüche geben. Mit einem schönen Anwesen. Durst wird gestillt in einer perfekten Liebe. Im Sport, in der Natur und manchmal auch nur im Alkohol. Alkohol ganz typisch für Menschen, die einen Riesendurst haben und das Falsche trinken, weil sie vielleicht für 5, 10, 20 Minuten oder eine halbe Stunde so etwas wie Erleichterung spüren und das Leben dann anders sehen können, als sie es sehen, wenn sie nüchtern sind. Alles, was wir Menschen tun und wofür wir bereit sind, die größten Opfer zu bringen, dient letztlich nur dem einen Ziel, unseren Lebensdurst zu befriedigen. Und wie krank das manchmal aussehen kann, sehen wir zum Beispiel an Herrn Putin. Sein Lebensdurst besteht offenbar darin, dieses Land, das das größte der Welt ist, flächenmäßig noch größer zu machen. Ein kranker Durst, aber den wir runterbrechen können, auch auf unser Leben. Unsere Unruhe, die wir manchmal haben, in den Griff zu kriegen. Von irgendeiner Quelle, sagte mein Vater mal, muss jeder trinken. Jeder muss irgendeinen Punkt haben, an dem er sich orientiert. Aber von welcher Quelle sollen wir denn leben? Ich kann mit allen Wassern der Philosophie gewaschen sein. Ich kann aus dem riesigen Ozean der Weltreligionen alle Weisheiten schlürfen, die mir über die Medien Freihaus geliefert werden. Und wenn ich nicht so hoch hinaus will, in Anführungsstrichen, dann schlürfe ich dann aus den trüben Pfützen der Astrologie, Horoskope. Aber die Seele wird verdursten. Auf dem Markt der Möglichkeiten werden wir überschwemmt mit spirituellen Angeboten. Und die Werbeindustrie, die Konsumgüterindustrie, die hat das begriffen, dass man bei dem Menschen nur auf einen Punkt drücken muss und schon macht es Klick und das Nächste wird ins Haus geliefert. Aber mit dem Bibelwort für diesen Sonntag, also ich habe mich oft gefragt, wie die Werbetreibenden das schaffen, dass sie uns von Dingen überzeugen, die wir gar nicht brauchen. Den dritten Staubsauger, das vierte Handy. Sie kriegen das irgendwie hin. Aber mit dem Bibelwort für diesen Sonntag wird uns der ewige Gott in Jesus Christus noch einmal lieb gemacht, aufs Herz geknotet, auf dieses oft zerrissene Herz. Jesus ruft wie ein Marktschreier in die Menge, her zu mir, wer Durst hat. Damit meint Jesus, ich kann euren Lebensdurst stillen. Ich habe Antworten auf die letzten Fragen des Lebens. Ob es um Sterben geht, ums richtige Leben, da bin ich der Orientierungspunkt. Im sechsten Kapitel sagt er es direkt, wer an mich glaubt, den wird nie wieder dürsten. Das ist zunächst einmal eine Behauptung, ob sie stimmt. Das kann man aber aus der Entfernung nicht beurteilen. Das habe ich auch meinen Konfirmanden gesagt. Ich sage, wann warst du denn in der Kirche? Wann hast du dich denn mal unter Gottes Wort gesetzt? Wann hast du denn mal in der Gemeinde, zu der auch deine Großeltern gehören und deine Eltern, gebetet und bist vor Gott getreten? Ich habe dich oft an der Kirche vorbeifahren sehen, an der Kirche vorbei joggen sehen. Ja. Ob sie stimmt, das kann man aus der Entfernung nicht beurteilen, dass Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird nie wieder dürsten. Wir erfahren die Wahrheit nur, wenn wir uns dem Worte Gottes aussetzen, wenn wir die Zusagen des lebendigen Gottes hören und für uns in Anspruch nehmen, wenn wir aufstehen von unserem Platz und zu ihm kommen. Ich habe gerade gedacht, wie schön, dass hier ein Glas Wasser steht. Danke an die Küsterin. Aber wisst ihr, ob das Wasser ist? Ich weiß es inzwischen. Es könnte ja auch Korn sein oder Wodka. Ja, könnte ja sein. Aber nee, es ist Wasser. Aber um das rauszukriegen, muss ich schon mal einen Schluck nehmen. Da darf ich nicht in meiner Bank sitzen bleiben, sondern muss nach vorne gehen, Und so ist es auch im Glauben. Wenn wir aufstehen und unseren Platz verlassen und zu ihm kommen und sagen, Herr, hier bin ich, in der ganzen Schwachheit meines Herzens und ich vertraue dir mir an, dich mir an. Nein, mir dich an. Ich habe auf viele Fragen keine Antworten. Bitte gib du sie. Wenn ich sage, da in diesem Glas Wasser, dann ist das eben eine Behauptung. Ob das stimmt, muss man rauskriegen. Die beste Quelle nützt nichts, wenn wir nicht hingehen und den Mund aufmachen und uns tränken lassen. Das Hingehen zur Quelle nützt nichts, wenn wir dort nicht den Mund aufmachen. Ohne unseren Entschluss zu kommen und zu trinken, also ganz bewusst jetzt ein Leben auch unter den Augen Gottes zu führen, ohne diesen Entschluss geht es vielleicht nicht. Da werden wir verdursten. Deshalb sagt Jesus als erstes, Herr zu mir. Raus aus dem Wohnzimmer. Mal runter von der Vize. mal nicht sofort zum Schützenfest gehen, mal nicht immer nur auf Piste sein. Herr, mit allem, was du bist. Nicht, was du gerne sein möchtest, sondern was du bist. Ein gottvergessenes Menschenkind vielleicht. Herr, mit deinen Zweifeln, mit deinen Problemen, mit deinen Tränen, die es doch auch gibt, wenn ich 10-mal im Jahr in Urlaub fahre. Mit deinen Plänen, die heute so sind und morgen schon Makulatur sein können. Mit deinen Zielen und Hoffnungen, die so schnell zerbrechen. Anders gesagt, Herr, mit deinem ganzen Leben. Heilsam ist es deshalb, dem Heiligen Geist zu erlauben, meinen Durst nach dem lebendigen Wasser neu spürbar zu machen und das Glitzernde in dieser Welt auch mal zu hinterfragen und darüber nachzudenken, wie weit trägt das eigentlich? Wie weit trägt das eigentlich? Ist das ein wirklicher Trost und zwar in existenziellen Situationen? Vielleicht kann ich mich freuen, aber es geht hier um die tieferen Dinge. Nach lebendigem Wasser neu spürbar zu machen, diesen Durst, das ist wichtig. Und gleichzeitig die wirkungslosen Durstlöscher zu erkennen und sie in ihrer Vorläufigkeit beiseite zu lassen. Das ist nicht leicht, weil ich dann ziemlich sicher die eine oder andere Gewohnheit ändern muss. Das habe ich dem Konfirmanden auch gesagt. Da musst du mal dein Leben etwas anders gestalten. Vielleicht schreit die Seele eines Menschen nach tiefer Anerkennung. Und wir versuchen in unserer Gesellschaft besonders diese Anerkennung natürlich durch Leistung zu bekommen. Man hängt sich rein in seinen Beruf. Man versucht für die Familie alles zu geben und man zeigt den Freunden, wie klasse man ist. Und man erntet Bewunderung. Aber das macht einen auf Dauer müde, manchmal sogar kaputt. Wir sind nicht nur etwas, wenn wir viel leisten und noch mehr haben und pausenlos etwas unternehmen. Nicht dann leben wir und sind etwas wert. Denn die Seele bleibt oft durstig. Der Heilige Geist kann und möchte diesen durchstillen. Du bist bei Gott anerkannt, geschätzt, geliebt, willkommen, ohne Vorleistung. Wo gibt's das denn, dass einem das gesagt wird? In der Taufe wird das deutlich. Höre und trinke das Wasser des Lebens umsonst. Wo gibt es denn etwas umsonst? Schön, wenn wir bei vielen Menschen beliebt und anerkannt sind. Aber machen wir uns davon nicht abhängig. Genau wie wir uns von anderen Sachen nicht abhängig machen sollen, sondern uns an Gott hängen sollen. Durstlöschen, beim körperlichen Durst ist das einfach. Ich trinke ein Glas Wasser, über Mund und Magen wird die Flüssigkeit im Körper verteilt. Jede Zelle bekommt etwas ab. Die letzte Frage dann eben, wie kann ich die Seele trinken? Hier, ich sage es nochmal, ist das aufnehmende Organ nicht der Mund, sondern das Ohr. Gottes Geist wirkt durch das Wort. Vor allem im Hören und in der hörenden Gemeinschaft nehmen wir das Wasser des Lebens in uns auf. Heute Nachmittag ist ein Gottesdienst für Gehörlose. Ist es deshalb ein vergeblicher Gottesdienst? Nein. Weil dieser Gottesdienst stattfindet in der Gemeinschaft der hörenden Gemeinde auch. Hören kann man auch anders. Hören ist genauso wie Trinken ein aktiver Vorgang. Ich kann neben einer Quelle frischen Wassers verdursten, wenn ich meine Hände nicht hinstrecke und schöpfe. Genauso kann ich von Gottes Wort umgeben sein, kann in die Kirche gehen, kann die Bibel lesen und trotzdem seelisch verdursten, wenn ich nicht hinhöre, für mich hinhöre und mich von Gott ansprechen lasse und mich ihm öffne. Und sage, was hast du mir in meiner Situation zu sagen? So wirkt Gottes Geist in mir. Zum Glauben, zum Vertrauen auf ihn lädt uns Jesus heute ein. Er bittet uns, sich auf ihn zu verlassen. in diesem Leben, das manchmal schwer genug ist, aber auch dann, wenn es ins Sterben geht. Komm zu mir mit deinem Durst, ich will dich erquicken. In der Beziehung zu mir findest du Anerkennung, findest du unauslotbare Geborgenheit, findest du eine Zuwendung, die nie aufhört, nie aufhört. Und die Hand, die dich auch im Tode hält. Das musst du hören und verstehen und dir sagen lassen. Und dann trink. Trink aus der Quelle des Lebens. Amen. Psalm 42, wir singen nun die Strophen 4 bis 6. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Lieber Vater im Himmel, wir müssen dich immer wieder neu um Glauben bitten, denn wir haben ihn nicht von uns zur Verfügung. Von uns aus ist oft alles so unsicher und schwer. Oft ist unser Glaube nur wie ein glimmender Docht, wie ein schwankendes Rohr. Wir danken dir, dass unser Glaube nicht nur von uns abhängt, von unserem großen oder kleinen Verstand, von unserer Klugheit oder Naivität, sondern von deiner Gnade, die unser Herz anrührt. Du bist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Gib uns, dass wir immer wieder aus dieser Quelle trinken und uns für unser schönes, schweres Leben die Antworten geben lassen. Wir bitten dich um die Kraft, wir bitten dich um deine Tröstungen und Zusagen und darum, dass wir ihnen auch dann vertrauen, wenn wir mit Sorgen, Kummer und Leid belastet sind. Und so, wie wir dich für uns selbst anrufen, tun wir es auch für andere. Vor dir denken wir an die Menschen, denen das Nötigste zum Leben fehlt, in der weiten Welt, aber auch hier bei uns. Wir denken an die Menschen, die krank sind, vielleicht sogar wir selbst. Seelisch zerbrochen, körperlich am Ende. Wir denken an die, die keine Arbeit haben. Hilf uns Gott, so zu werden, wie du uns eigentlich gemeint hast. Denn zu deinem Bild sind wir geschaffen. Lass uns nach deinem Vorbild handeln. Dann werden wir Armut bekämpfen, Kranke nicht alleine lassen. Dann werden wir uns mit aller Kraft um Frieden bemühen. Dann werden wir allen Menschen deine frohe Botschaft weitergeben. Mit deinen Augen, Gott, hilf uns, die Welt und die Menschen zu sehen, damit deine Schöpfung, die so gefährdet ist, erhalten bleibt und das Leben in den großen und kleinen Dimensionen menschlicher wird. Amen. Ja, unser Schlusslied ist, tut mir leid, schon wieder so spät geworden, Mensch, ich habe das gar nicht gemerkt. Lied 135, 1, 2, 4 und 5. Das ist die Suppe bestimmt kalt. Ja, und dann wird die Kollekte, glaube ich, eingesammelt. wieder mal eine Viertelstunde überzogen. Es tut mir sehr leid. Ich kann aus meiner Haut nicht raus. Ich weiß es nicht. Wir bitten Gott um seinen Segen. Herr, nun segne du uns und behüte du uns. Lasse dein heiliges Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns den Frieden, nach dem wir suchen und den wir uns selbst nicht geben können. Amen. Thank you.